In diesem ersten Session geht es darum, jeder von uns hat gesündigt, oder? Jeder hat gesündigt. Wenn einer sagt, er hat nicht gesündigt, dann ist er nicht in Christus gebunden, meiner Meinung nach. Also ich habe sehr viel gesündigt in meinem Leben, ich weiß, was mir vergeben worden ist. Ja? Gibt es hier unter uns Moslems, die... Du bist Moslem? Du warst schon, okay, Halleluja, danke Herr. Und zwar möchte ich zwei Freiwillige mal bitten, hier an die Bühne zu kommen. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, zwei Freiwillige. Und zwar, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr mit mir aufschlagen, Galater 2, 19 und 20. Und was ich jetzt euch zeigen werde, ist, was in Galater 20 steht, ja. In Galater 20 steht, seid ihr euch bewusst, dass ihr mit Christus ans Kreuz gegangen seid? Ja, das muss uns bewusst werden, das ist mir bewusst geworden. Ich habe mich als Moslem gefragt, warum glauben die Christen immer an den Jesus, der am Kreuz gegangen ist? Das habe ich früher nicht verstanden. Aber Gott hat es mir gezeigt, in einem Bild, er repräsentiert jetzt Jesus, ich möchte das zeigen. Also wir gerade stehen, bitte. Also, wir glauben ja, kannst du mal kurz zur Seite gehen? Okay. Wir glauben ja, Jesus ist für unsere Schuld. Kannst gerade bleiben. Einfach meine Bewegung mitmachen, okay? Jesus ist für unsere Sünde ans Kreuz genagelt worden. Ja? Und was ist die Folge von der Sünde? Kannst du so bleiben, bitte? Jesus, gerade strecken. Okay. Was ist die Folge von der Sünde? Der Tod. Also, Jesus ist auch für meine Schuld gestorben und für meinen Tod gestorben. Stimmt's? Daran glaubt jeder von uns. Aber jetzt sagt Galater, also sagte Paulus, bist du, jeder Einzelne, bist du, Thorsten, mit Jesus ans Kreuz gegangen? Das ist jeder von uns gefragt. Sind wir mit ihm ans Kreuz gegangen? Kannst du mal kommen? Du kannst so bleiben. Immer so bleiben. Okay, also, wie heißt es nochmal?
Peter, ja.
Also Peter hat gesündigt. Und früher im Alten Testament war das so, dass er ein Lamm, nach der Größe seiner Sünde, musste er ein Lamm in den Tempel bringen. Ja, früher war das so. Aber heute sagt Galater, diese Bibelstelle, bist du mit Jesus gekreuzigt. Also, er hängt mit Christus am Kreuz. So, jetzt kommt die entscheidende Frage, ist dann, wen sieht Gott als erstes, wenn er aufs Kreuz guckt? Sieht er Jesus oder Peter? Genau. Und dieses Bild ist das erste Bild. Gott sieht in erster Linie jeden Einzelnen von uns, der Jesus angenommen hat, am Kreuz hängen. Das ist das Wort, was hier drin steht, ja? Bist du mit Jesus ans Kreuz gegangen? Hast du ihn angenommen? Hast du ihn zum Herrn deines Lebens gemacht? Ja? Wenn Gott von oben schaut, sieht er nicht in erster Linie seinen Sohn. Natürlich, er hat es in stellvertretend für uns getragen und gemacht. Aber jetzt ist die Frage, bin ich mit Christus hingegangen? Das ist das erste Bild. Und das zweite, wenn wir das angenommen haben, sagt Jesus in den Evangelien, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich auch. Ja? Jesus sagt, wenn du in mir, so wie ich im Vater bin, so sollen wir in Jesus sein. Und das zweite Bild ist einfach dieses Bild. Du kannst deinen Arm runternehmen. Hast schwitzt schon. Das zweite Bild ist einfach das hier. Wenn Jesus in uns ist, umarme mal Jesus. Nicht von hier. Am besten, ja? Okay, wenn wir draußen spazieren gehen, wenn wir draußen in der Welt sind, und ich sehe so viele Christen, tut mir leid, wenn ich das hier sagen soll, es darf, ja, wenn ich darf. Die gehen mit einem geknickten Kopf, ja, die gehen mit einem geknickten, ja, ich habe das noch zu tragen und das noch und jenes. Und dann vergessen sie, wer in ihnen lebt, nämlich der mächtigste Gott, den es gibt. Und wenn wir rausgehen, dann repräsentieren wir diesen mächtigen Gott. Dann ist es, Kannst du gerade stehen, oder? Wir beten nachher nochmal für dich, ja? Okay. Aber wenn wir rausgehen, sieht Gott nicht nur in erster Linie jeden Einzelnen von uns, sondern er sieht dieses Bild jetzt. Ja? Wenn wir das erste Bild annehmen und sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und mit ihm auferstanden, kommt dieses Bild zustande. Ja? Vor mir ist Jesus. Ja? Und wenn der Feind kommt und an der Tür klopft, dann ist es unsere Aufgabe, in egal in welcher Richtung der Feind kommt, ist deine Aufgabe, klammere dich an Jesus, ja, und dreh ihn an die Tür. Wenn ich von links komme, dann drehst du ihn zu mir. Genau, wenn ich von rechts komme, dann drehst du ihn nach rechts. Und dieses Bild möchte ich euch einfach mitgeben. Und liebe Geschwister, wir brauchen von niemandem Angst zu haben. Wir haben eben gesungen, wenn Gott gegen uns sein. Und ich habe gestern Abend mit der Doro gesprochen. Manchmal gehe ich, bin ich ab und zu mal in den Friedhöfen und gucke so, wer alles gestorben ist. Und wisst ihr was? Es sind so viele Menschen liegen da, so viele kleine Kinder, so viele, die jung gestorben sind. Und wisst ihr was? Wir haben ein Privileg, dass wir leben dürfen. Ja? Dass du hier bist, ist ein Wille Gottes und er hat Plan für dein Leben. Er lässt dich am Leben, damit du für ihn aktiv werden kannst, den Gott euch gibt. So viele, ihr habt eine Chance. Er gibt euch seine Gnade und seinen Frieden. Ihr dürft runtergehen. Dankeschön. 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 Aber vergiss das Bild nicht, bitte. Ich war auf der Straße evangelisieren und da saßen so 4 Jugendliche. Ich bin zu denen hingegangen und habe denen von Jesus erzählt, was er schon alles in meinem Leben getan hat. Und sie haben mich ausgelacht. Und ich war ganz allein, habe ich gedacht, oh Mann, was tust du hier alleine? Und dann kommt mir so der Sinn, ich bin gar nicht alleine. Ich habe den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist bei mir. Wisst ihr, wie das ist? Die waren zu viert, ich war auch zu viert. Ein Bild, was mir Jesus geschenkt hat und wo ich kein Problem habe, auch damit alleine auf die Straße zu gehen und den Menschen von Jesus zu erzählen, von seinen Wundern, von seinen Taten. Und das Zweite ist, ich habe halbe Stunde Zeit heute. Das Zweite, also ich lese nochmal die Bibelstelle in Galater, Schlachterübersetzung, Galater 2, 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich nicht, aber nicht mehr für mich selber, sondern Christus lebt in mir. Ja, das ist das Bild, was wir eben gesehen haben. Wenn ihr alles vergisst, vergiss dieses Bild nicht. Christus ist bei dir. Er geht mit dir. Aber zuerst kommt das Kreuz. Bin ich mit Christus gekreuzigt? Habe ich mein Leben dagelassen? Mein altes, verdorbenes, ja, sündhaftes Leben. Das Zweite, was ich euch sagen wollte, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat, wo ich in den Evangelien gelesen habe, ist wo Garten Gethsemane. Jeder kennt die Situation, was da passiert ist. Der Herr hat gekämpft und in allen 3 Evangelien steht das Gleiche. Dann habe ich mich gefragt, der Herr sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Kelch? Was ist da drinne, wo der Herr so ein großes Angst davor hatte, diesen Kelch zu trinken. So ein tiefste Angst davor, diesen Kelch. Und dann sagt er aber, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wo ich dann nachgeforscht habe, was dieser Kelch ist, ist mir bewusst geworden, warum er Blut geschwitzt hat. Ob das möglich ist, dass man Blut schwitzt, die Wissenschaftler haben es bewiesen, das ist gut. Wenn zum Beispiel Piloten die Jets fliegen, einen großen Manöver fliegen und diese Manöver überall zu lange fliegen, kann es passieren, dass die Poren aufgehen und sie Blut schwitzen. Und dieses Blut hat Jesus geschwitzt. Er hatte Angst. Und dann habe ich geforscht im Alten Testament und da ist in Jeremia 25 wird von diesem Kelch gesprochen. Jeremia 25 steht von diesem Kelch, der gefüllt ist bis zum Rand mit den Sünden, mit dem Hass von Mördern, Angst von Opfern, die Sünden vom Dritten Reich, die Sünden von Adam und Eva, die Sünden von jedem einzelnen Menschen. Jedes Volk hat diesen Kelch, hat einen Kelch. Und Jesus möchte diesen Kelch nicht trinken. Er sagt, Vater, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch von mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und diese Situation, dieses Garten Gethsemane bedeutet übersetzt Ölpresse. Und was ist eine Presse? In diesen Kelch wurden jeden einzelne Sünde gepresst. Gepresst, damit der Herr sie tragen kann. Er sagt, Vater, gibt es keinen anderen Weg? Gibt es keinen anderen Weg? Lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann kommt ein, trinkt dein Kelch, mein Kelch, leer, bis zum letzten Tropfen. Wenn du Jesus angenommen hast, hat er dein Kelch leer gemacht. Wenn du Jesus angenommen hast, ist dein Kelch jetzt leer. Und wisst ihr was? Jetzt kannst du den Kelch mit guten Sachen füllen. Und das ist unser Vorteil, liebe Geschwister. Wir können diesen Kelch füllen mit Liebe zu unserem Nächsten, mit Hingabe zu Christus. Wir können diesen Kelch jetzt füllen mit lebendigem Wasser, was wir weitergeben können. Ich habe gehört von eurer Arbeit unter den Flüchtlingen. Gott wird euch segnen und ihr werdet eine reiche Frucht darüber ernten. Wir müssen da hinschauen, wo das passiert ist. Im Garten Gethsemane müssen wir hinschauen, um zu begreifen, was der Herr für dich und für mich getan hat. Um zu begreifen, es reicht nicht zu sagen, Jesus ist für mich gestorben. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich bin Christ und ich bin gerettet. Das ist nicht genug. Wenn wir begreifen, was Jesus für uns, für jeden Einzelnen getan hat, dann werden wir durch die Welt gehen und die Welt verändern können. In Alltag unseren Herrn repräsentieren und zu sagen, mein Kelch ist leer. Ich biete dir denjenigen an, der deinen Kelch auch leer machen kann. In Offenbarung 14 steht, diejenigen, die ihr Lebenskelch nicht Jesus übergeben, werden ihren Kelch selber trinken. Offenbarung 14, Verse 9 bis 11. Sie müssen ihre Kelch von Ewigkeit zu Ewigkeit leer trinken. Aber Jesus ist gekommen, um diesen Kelch immer wieder leer zu trinken. Jeden einzelnen von uns. Und das war für mich so, wow, unser Gott in anderen Religionen, in anderen Gesellschaften, es gibt so viele Religionen auf der Welt, aber da wird verlangt von den Menschen, du musst was für Gott tun. Aber unser Gott ist so mächtig, er ist gekommen, um für uns was zu tun, um aus den Krallen des Feindes. Er hat dem Feind die Zähne gezogen. Wovor haben wir noch Angst, wenn der mächtige Gott bei uns ist? Amen. Das war das Wort, was ich empfangen habe und was ich euch weitergeben soll. Und so wie ich auch gesagt habe, ich bin jetzt vor kurzem in der Türkei gewesen. Viele Menschen sterben ohne Jesus. Viele Menschen haben Angst vor Gott. Und ich habe seit 4 Jahren vorgehabt, in die Türkei zu fliegen. Immer wieder Morddrohungen, immer wieder sogar mein eigener Bruder trachtet mir nach dem Leben. Aber dieses letztes Wochenende ist mir das gelungen, nach Türkei zu reisen. Es ist eine tragische Fall vorgefallen. Meine Cousine ist von einem Mann, die war schwanger, mit 2 Kindern hat sie gehabt und der Mann hat sie verlassen und sie konnte ihre Kinder nicht mehr ernähren. Also ist sie einen Weg gegangen, der nicht gut ist. Hurerei betrieben. Verschiedene Männer gehabt. Immer wenn sie schwanger war, hat sie einen Tritt bekommen und raus aus der Tür. Das war ihr Leben. Sie wurde abgestoßen von der ganzen Verwandtschaft, von allen missachtet. Die Kinder werden Bastarde genannt. Aber keiner hat ihr die Hand gereicht, wo sie verlassen wurde. Alle können mit dem Finger zeigen. Aber keiner hat ihr die Hand gereicht. Sie ist jetzt gestorben. Sie ist erst hieß es, wo ich das hier erfahren habe, hat mich das sehr mitgenommen. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht dein Wille sein. Eine 34-Jährige stirbt und lässt 5 Kinder zurück. Ich habe gehadert, ich habe gekämpft, ich habe gebetet. Und dann sagt Gott, sie sind nicht alleine. Was mit dir? Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Ich habe gesagt, du weißt, dass ich nicht nach Türkei kann. Ich versuche seit 5 Jahren nach Türkei, aber es geht nicht nach 4 Jahren. Und der Herr sagt zu mir, was ist mit dir? Und jetzt hat sich so ein Weg geöffnet, wo die Menschen sehr viel Leid haben, wo der Leid da sind die Herzen offen. Zeigen, wer Jesus ist. Und ich bin wieder froh, dass ich in Deutschland bin. Wisst ihr warum? Ein muslimisches Land, das so in den Gefängen des Feindes ist. Die Menschen hassen sich. Es gibt keine Nächstenliebe. Es gibt keinen, der auf den anderen achtet. Kinder können verhungern, das interessiert sie nicht. Und dann habe ich mein Leben betrachtet. Vielleicht, ich war genauso. Ich war mein Nächster, früher. Aber Jesus hat mein Leben geändert. Und ich bin hingegangen, habe den Menschen gezeigt, wer Jesus ist. Dass er ein Gott ist. Die Menschen konnten es nicht begreifen. Ich wollte Bibeln verteilen, sie können es nicht lesen. Analphabeten. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Meine Reise in die Türkei, an dem Morgen wusste ich noch nicht, ist das die Stimme des Herrn? Und an dem Morgen lese ich den Tagesvers und dann kommt mir diese Verse in den Sinn. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie an ihn nicht glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihn niemand Gottes Botschaft verkündet? Römer 10, 14. Das war an dem Morgen der Tagesvers. Und der zweite Vers ist, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und es war ein 4 Tage harter Kampf für mich. Alle Leute nur Schlechtes geredet. Und ich von dem liebenden Gott erzählt. Und man hat gemerkt, in diesen 4 Tagen ist ihre Herzen umgedreht worden. Ja? Auf einmal haben sie gesagt, du hast recht. Ich habe gesagt, guckt euch an, wie ihr lebt. Guckt eure Herzen an. Jeder Mensch ist verwundet. Und das Phänomen ist, in der Türkei, wo ich herkomme, sterben Männer ganz früh und die Frauen sind Witwen und haben Kinder, Waisen. Und wisst ihr was? Da kommen sogenannte Moslems, die 5-mal am Tag beten, die 10-mal in Mekka waren und bedienen sich an diesen Frauen, weil sie wehrlos sind, weil sie hilflos sind. Und Gott sprach zu mir und sagt, wer den Waisen und den Witwen hilft, der ehrt mich. Wer den Waisen und den Witwen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und so begann meine Reise. Ich habe 18 Kilo Bibeln dabei gehabt. Wir haben gebetet, dass wir an der Grenze nicht angehalten werden. Und es war so, wir haben keine Kontrollen gehabt, nichts. Das ist mein Bruder, der nach meinem Leben getrachtet hat. Wir haben sehr lange für ihn gebetet, 4 Jahre jetzt schon. Und er hat auf uns gewartet. Ich bin hin, er ist aus dem Auto gestiegen und er war total verändert. Keine Morddrohung. Er hat mich umarmt, hat sich nach mir gesehnt, hat er gesagt. Das hat mir gefreut. Das ist unser Gott, liebe Geschwister. Er kann Menschenherzen ändern. Das ist die Gegend, wo er lebt. Wunderschönes Land, oder? Ja, das kennt ihr alle aus den Urlaubsgebieten. Man konnte ganz langsam fahren, weil überall, wenn ich jetzt Richtung der Türkei, in der Türkei reinfahre, die meisten Missionare sind unten, wo ich herkomme, ist oben an der Schwarzen Meer entgegen, da wo die Christen nicht willkommen sind, das Evangelium nicht verbreitet werden darf und genau wo unmöglich ist, ist für mich eine Herausforderung, weil ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Ja, dann bin ich gekommen in dieses Haus, wo die Kinder zurzeit wohnen und an der Treppe schon alles verschimmelt. Das ist das eine Kind, was wir versuchen im Moment aufzunehmen, sie in unsere Familie zu integrieren. Die ist 1,5 Das ist das eine Mädchen von der Cousine, die gerade da lebt, die Wände total verschimmelt. Und wenn ich dann die Treppen hochgegangen bin, mein Bruder hat gesagt, geh nicht hoch, die kommen gleich runter. Ich habe gesagt, nein, ich möchte sehen, wie sie leben. Und dann kam ich gar nicht in die Wohnung rein, weil die Leute, wo meine Cousine gestorben ist, einfach die Sachen ins Wohnung reingeschmissen haben. Und das ist das Baby, die wurde aus dem Bauch meiner Cousine rausoperiert, während sie im Koma lag. Zwei kleinste Mädchen, sie haben keine Zukunft. Eingang nicht möglich ins Haus. Das ist meine Frau, jetzt habt ihr sie auch mal gesehen. Das Baby war untenrum komplett nackt, kein Pampers, nichts. Schlimme Gegend, das ist die Toilette, das ist Waschräume bei denen. Dieser Mann da hinten, der das Kind pflegt, weil die das Baby zurzeit bei sich hat, meine Tante, die Mutter von der Cousine, sie ist voll, sagte zu mir diese Worte, ich durfte für sie beten. Dieses Kind nicht nehmen, ist das die Nächste, die stirbt. Und so war das auch der Anschein. Das ist die Küche, hat mich echt schockiert. Ja, das sind die Bilder, Kinderspielplätze, Kinderspielplatz und das Baby habe ich betrachtet auf ganzen Körper und sie ist überall wund, Hals, hinter den Ohren, unhygienisch, also alles, was man in dieser Wohnung bekommen kann. Hier sieht man den Hals komplett offen, hinter den Ohren, alles wund. Und das ist die große Schwester, das ist noch ein Junge von ihr und sie habe ich gefragt, wär's traurig, wenn ich deine Geschwister mitnehmen würde? Und ihre Antwort war so weise für ein 12-jähriges Mädchen. Sie hat gesagt, ich wäre traurig, ich würde sie auch sehr vermissen, aber ich wüsste, dass sie gerettet sind und ein besseres Leben haben werden als ich. Ja, dann bin ich weitergefahren in die Stadt, weil meine Tante hat gesagt, ich muss erst mit dem Sohn reden, was er damit meint. Und das ist die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, oben an den Bergen. Und dann habe ich noch eine Familie besucht, von der ich vor 5 Jahren schon wusste, dass sie sehr arm sind. Die schlafen alle in diesem einen Zimmer. Das ist ihr einziger Ofen, wo sie sich drumherum versammeln. Das ist die Eingangstür. Das ist ihre Küche. Und dann habe ich gesagt, okay, menschliche Bedürfnisse, ich gehe mal auf Toilette. Und dann hat mich das Bild so erschreckt, weil die Kinder gehen da barfuß rein. Und das ist echt so ein stinkendes Klo gewesen. Und sie haben keine Strümpfe an. Und die waren dann den ganzen Tag hinter uns her. In so einem Haus bin ich groß geworden. Ich komme aus dieser Armut. Und der Herr hat einen Plan für mein Leben. Genauso für jeden Einzelnen von euch. Ich bin aus so einem Haus hierher gekommen. In so einer Hütte bin ich groß geworden. Das ist die Oma, die ich seit 6 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und sie hat mir auch ihre Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, diesen Namen will ich nicht tragen. Ich habe meinen Vater gehasst, deswegen habe ich meinen Namen abgegeben. Und wisst ihr was? Gott hat mir gezeigt, warum er kein guter Vater sein konnte. Meine Oma hat mir erzählt, ihr Mann ist wo sie 27 Jahre alt war, gestorben. 27 Jahre alt war die und mein Vater war eins der 5 Kinder von ihr. Und sie musste aus Armutgründen die Kinder verteilen. Und mein Vater wurde hin und her geschoben, so wie viele Familien in Türkei hin und her geschoben werden, die Kinder. Sie brauchen die Annahme und die Liebe Gottes, damit ihr Herzen geheilt werden kann. Ich habe das meinem Vater auch gesagt. Ich habe gesagt, weißt du was? Ich habe dich gehasst. Du warst kein guter Vater für mich. Aber mein Gott sagt, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mein Gott sagt, liebe deinen Vater. Gib ihm die Ehre. Ehre Vater und Mutter, dann wird es dir lebenslang gut gehen. Und dann ist er aufgestanden. Ich habe ihm von Jesus erzählt, was er mit meinem Herz gemacht hat. Aufgestanden, konnte es nicht ertragen, ist weggegangen. Hat mir seine Geschichte erzählt. Er sehnt sich nach einem Vater. Und ich habe gesagt, mein Gott wartet auf dich mit gestreckten Armen. Er sehnt sich nach dir. Und so hat der Feind die Menschen in der Hand. Irgendwie ist das Phänomen, dass die Männer früh sterben und die Frauen ihre Kinder nicht versorgen können. Meine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Das ist die Gegend, wo ich groß geworden bin. Ja, Meine Aufgabe ist nicht zu Ende. Ich habe vor, öfters in die Türkei zu reisen, diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Und meine Bitte heute an euch ist, nicht ums Finanzielle oder sonst was. Meine Bitte ist, im Gebet daran zu denken, dass diese zwei Mädchen gerettet Kinder zu adoptieren. Aber ich weiß, Gott ist so mächtig, für den ist kein Problem. Wenn Gottes Wille dahinter steckt, ist das für ihn kein Problem, dass diese Kinder, irgendwann komme ich vielleicht mal mit diesen Kindern hierher, und das Beste, was ich ihnen geben kann, das Beste, was ich ihnen geben kann, ist Christus in ihren Herzen. Sie haben weder Mutter noch Vater. Ich habe selbst 3 Kinder, die sind schon alt. Mein Fleisch, nein. Nicht selbst 8 Jahre. Menschlich gesehen, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn es sein Wille ist, dann stelle ich mich darunter. Und so sollte jeder von sich denken. Menschlich gesehen denken wir manchmal, das können wir nicht machen. Aber wenn wir das Bild, was ich eben gesagt habe, wenn wir mit Christus gehen, wenn wir wissen, dass er in uns lebt, wenn wir mit ihnen an die Straßen gehen, wenn wir mit ihnen an die Flüchtlinge dran gehen, dann wird es sein und es wird uns leicht fallen, ihnen zu begegnen. Ich arbeite bei Open Doors im Moment, im Sommer zu Open Doors gekommen, und ich freue mich, die Pastoren vor Ort in Syrien, in Irak, die haben uns Briefe zukommen lassen. Und ich freue mich, dass diese Gemeinde hier es wahrnimmt, diesen Menschen mit Liebe zu begegnen. Sie aufnimmt. Die Pastoren sagen, sie haben den Eindruck von Gott bekommen, diese Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, kann für Deutschland ein Segen sein oder ein Fluch. Die Dschihadisten, die schlafen nicht. Die gehen auch da rein. Aber die geben den Waffen in die Hand. Und die Pastoren sagt, gebt die Liebe Jesus in die Hand. Und ihr werdet sehen, sie werden, wenn ein Araber zum Glauben kommt an Jesus, wenn er weiß, dass er gerettet ist. Wisst ihr, warum die Dschihadisten, ich habe mich letzte Woche mit dem Dschihadisten unterhalten und er hat mir Sachen erzählt, die darf ich einfach weitererzählen. Die Dschihadisten, die suchen nach der Ewigkeit. Wisst ihr, was der Ehegott sagt? Bringt einen Ungläubigen um und tauscht mit dem deinen Platz in der Hölle. Das ist die Antwort. Das ist das, was die treibt. Die suchen nach anders, weil sie es müssen. Weil sie Angst haben vom Tod. Weil sie Angst haben vor dem Herrscher, den sie meinen, der sie bestrafen wird. Deswegen machen sie das. Weil sie sich nach der Liebe und nach dem Annahme Gottes sehnen. Und unsere Aufgabe ist nicht, Waffen in die Hand zu geben, sondern die Liebe. Das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und dann abschließen. Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du unsere Herzen mit deiner jeden Einzelnen, der sich hingabevoll Gemeinde, Herr, du siehst, in diese Arbeit hineinsteckt, Herr. Ich segne den Pastor. Ich segne die Ältesten, dass sie eine weise Entscheidung immer wieder treffen, dass du sie leitest und führst. Herr, ich danke dir für diese Liebe, die diese Gemeinde hat, Herr, und die sie hinaustragen wollen, Herr. Ich bitte dich, segne diese Gemeinde. Sei du bei ihnen. Entscheide du, lenke du ihre Wege. Herr, ich lobe dich und preise dich. Ich weiß, dass du ich bekenne alles, was du für mich getan hast. Ich stelle mich unter deinen Willen, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen dazu bewegst, für seinen Ältesten zu beten. Die Ältesten brauchen Gebete. Der Pastor braucht Gebete. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen sein Herz bewegst. Wer die Gemeinde Jesu nicht lieben kann, der kann Jesus nicht lieben. Herr, ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, segne jetzt jeden Einzelnen und lass dieses Bild nicht aus den Augen verlieren, Herr, dass sie rausgehen und dass sie wissen, welcher mächtiger Gott bei ihnen ist, dass sie den Namen Jesus Christus preisen werden, dass sie jeden erzählen dürfen, wer in ihnen lebt und wer sie trägt, Herr, und dass sie keine Angst haben, für andere zu beten, Wunder zu erwarten. Herr, ich bin mir ganz gewiss, dass du hier Wunder treiben willst, hier deine Wunder zeigen willst, dass diese Gemeinde überfüllt wird, dass sie So wie in Irak einer gesagt hat, die ISIS kamen und die Christen sind rausgegangen. Und der Pastor hat gesagt, Herr, was soll das? Ich habe nach Erweckung gebetet und nicht nach, dass du die ISIS hierher schickst. Und wisst ihr, der Herr hat diese Gemeinde voll gemacht. Jeden Sonntag kommen 25 Busse, um die nach deinem Willen vorangeht, dass du sie füllst und sie reich segnest für ihre Arbeit. Amen.